Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Als Erhard Lesacher mich gefragt hat, ob ich mich am heurigen Jahresthema beteiligen wollte, habe ich in kühner Unverfrorenheit auf seine Themenvorschläge gesagt, das interessiert mich eigentlich nicht so sehr, ich würde gern was über die trinitarische Dimension der Liturgie machen. Man soll nie kühn und unverfroren sein, weil dann sitzt man mit dem Problem da. Und jetzt habe ich mich vor ein großes und weites Feld gestellt. Und jetzt haben Sie das Problem, jetzt müssen Sie mit mir durch dieses große und weite Feld gehen. Aber dazu lade ich Sie ein und wir haben ja den ganzen Abend Zeit, dass wir uns hier gemeinsam ein paar Gedanken machen. Trinitarisch leben und beten, dieses Wort stammt vom Jesuiten Alfred Delp. Und darunter finden wir schon einen für einen Theologen eher typischen Titel, die christliche Glaubenspraxis und der Glaube an den dreifaltigen Gott. Dann wurde dieser Vortrag noch kühnerweise unter die Oberüberschrift gestellt, 50 Jahre Sacrosanctum Concilium. Naja, ein paar Aufgaben braucht ja ein Referent, auch sonst ist er ja nicht umsonst, sonst ist er umsonst da. Gut. Sie haben ein Handout bekommen, wie es üblich ist, und da steht auch die Gliederung des heutigen Abends drauf. Sie wissen, nicht als Anfang der Eucharistiefeier, sondern sozusagen als erstes Wort, sagen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. Und so hat unser Katholischsein bei der Taufe auch einmal angefangen. Das ist uns vertraut und selbstverständlich. Und wenn man damit anfängt, machen auch alle selbstverständlich sofort ein großes Kreuzzeichen. Ohne darüber nachzudenken, warum. Denn in dem Moment, wo man beginnt, darüber nachzudenken, warum mache ich überhaupt ein Kreuzzeichen und warum verbinde ich die vier Punkte dieses Kreuzzeichens mit den drei Personen der Dreifaltigkeit, fangen die Probleme schon an. Warum tragen Christen überhaupt ein Kreuz am Körper? Manche orientalische Christen tätowieren sich Kreuze auf die Hände, bevorzugt außen, wo es besonders weh tut, um zu zeigen, schaut, was wir zu tragen gewillt sind. Wir bezeichnen Kinder mit dem Kreuz, um sie zu segnen. Wir machen selbst eines. Und stellen uns mit diesem Kreuz in die Nachfolge Christi. Wir stellen gewissermaßen unseren ganzen Leib unter dieses Zeichen des Kreuzes. Umspannen es damit. Ich glaube, es war Romano Guardini, der gesagt hat, das Kreuzzeichen muss auch entsprechend deutlich ausgeführt werden. Nicht? Also so ein sehr schnell irgendwie schief hingeführtes Kreuzzeichen, wo man nicht weiß, kommt zuerst links oder rechts, nicht? Sind wir eher orthodox oder eher katholisch. Und überhaupt ist es sinnvoll, mit der Hand mehr von der Mitte wegzuweichen, wenn es nach unten geht oder auf die Seite. Ich kannte tatsächlich einen Ordensmann, der hat das Kreuz so gemacht, dass er war sehr beleibt und hat das Kreuz zuerst an der Stirn gemacht und dann dreimal auf der Brust. Da wusste man, das war's jetzt. Ne? Romano Guardini sagt, das Kreuz muss den ganzen Leib umspannen. Also von oben nach unten, von links nach rechts. Weil ich mich unter das Zeichen des Kreuzes stelle. Weil ich mich ganz in das Zeichen des Kreuzes hineinbegebe. Weil das Kreuz als Zeichen des Sieges das Zeichen meines Lebens ist. Aber warum, und damit sind wir bei der zweiten Frage, tun wir das mit einem Text, der so etwas wie eine verdichtete Trinitätsformel ist? Warum überhaupt Trinität? Damit sind wir schon mitten im Thema. Von Immanuel Kant stammt die Aussage, aus der Dreieinigkeitslehre lässt sich schlechterdings nichts fürs Praktische machen. Also Leute, die irgendwie praktisch unbegabt sind, wollen wir möglichst in der Dogmatik abstellen und dort in dem Kernbereich der trinitarischen Theologie. Da stören Sie nicht allzu sehr, denn dort wird kaum jemand hinkommen. Nun, abgesehen davon, dass der Primat des Praktischen, den wir immer wieder treffen, hinterfragt werden sollte, behält der Philosoph recht, hat die Trinitätstheologie für die Theologie heute und noch mehr für unser kirchliches Leben überhaupt Bedeutung? Scheinbar kommt Trinität in der Liturgie nicht vor. Zumindest wenn man nicht gerade Dreifaltigkeitssonntag ist, denn der Dreifaltigkeitssonntag ist ja dem Fest gewidmet. Wenn man nicht zufällig an diesem Festsonntag schon die Firmung abhält und daher einen Firmgottesdienst abhalten kann oder, wie in anderen Kirchen üblich, das Fronleichnamsfest vorzieht, weil an Fronleichnam selbst aus irgendwelchen Gründen die Prozession nicht stattfinden kann. Und selbst dann meiden viele Prediger am Dreifaltigkeitssonntag auch eine Dreifaltigkeitspredigt. Manchmal ist man auch froh darüber, aber eigentlich schade, oder? Denn wir wollen ja in der Frömmigkeit uns eigentlich Jesus angleichen, der unser Bruder geworden ist, Jesus, der Mensch geworden ist. Und wir wollen das Menschliche an der Lösung in den Mittelpunkt stellen. Und deshalb ist doch das Zeichen des Kreuzes gerade besonders gut, weil im Kreuz die tiefste Menschlichkeit deutlich wird, bis ins Leiden, bis in den Tod, bis zu den Letzten geht Jesus da. Aber fragen wir einmal andersrum, was nützt es, wenn Jesus unser aller Bruder geworden ist, aber wenn er nicht derjenige ist, der von Gott kommt und selbst Gott ist, um uns alle von der Sünde zu erlösen, in die Welt gekommen ist? Was würde das nützen, wenn er das nicht wäre? Und was nützt es, wenn Gott seinem Volk zwar so nahe ist, wie kein anderer Gott sonst seinem Volk nahe ist, so heißt es im Buch Deuteronomium 4,7, wenn er nicht zugleich der Mächtige ist, der Schöpfer von allem, von Himmel und Erde, wenn er nicht zugleich der ist, der das Volk durch die Wüste führen kann und der die Menschheit auch durch die Wüste der Sünde führen kann. Und was kann es für eine Liebe geben, wenn sie nicht von einer größeren Liebe getragen ist? Nämlich von dem, der in sich selbst Liebe ist. Die Liebe vom Vater zum Sohn, vom Sohn zum Vater und vom Geist. Gehen wir diese ganze Frage einmal ein bisschen analytisch an. Der Titel unseres Vortrags vereint ja zwei verschiedene Begriffe, die nur auf den ersten Blick klar sind. Leben, beten und trinitarisch. Was hat es damit auf sich? Welche Funktion hat denn das Gebet im Leben? Und wie hängen Beten und Glauben zusammen? Wenn wir einmal unterstellen, dass all diese Fragen in einem christlichen Kontext gestellt werden und nicht nur anthropologisch, dann müssen wir uns fragen, was bedeutet dann die Trinität für das Leben und das Beten? Aber beginnen wir mal mit dem scheinbar einfachsten. Was bedeutet Beten? Jeder von uns wird zugeben, dass Beten ein unverzichtbares Element christlichen Lebens darstellt. Und die meisten Christen werden auf irgendwelche Weise auch die Frage, beten sie, mit Ja beantworten. Wenn man dann fragt, wie oder was, kommen ganz unterschiedliche Dinge heraus. Aber dass sie beten und das Beten zum Christsein gehört, da herrscht, glaube ich, ein Konsens. Aber was bedeutet beten da? Es gibt Gebete, die gemeinsam gesprochen werden. Kurze, lange, intime, öffentliche, einzeln gesprochene. Wenn das Gebet ist, dann ist Beten eine Art von Sprechen. Sprechen richtet sich aber immer zumindest fiktiv auf ein Gegenüber. Sprechen kann ich immer nur mit jemandem. Und selbst wenn ich mit mir selbst spreche, spreche ich in irgendeiner Weise immer mit einem Gegenüber, das ich mir selbst dann bin. So, ganz knapp wären die Plätze noch nicht, aber... Aber wenn ich vernünftig spreche, spreche ich mit dir. Jemand, der den ganzen Tag mit sich selbst spricht, da zweifeln wir doch etwas an der psychischen Gesundheit. Dann wäre also Gebet ein Dialog, eine Sprachhandlung vom Menschen zu Gott, wenngleich sie auch praktisch auf den ersten Blick recht einseitig anmutet. Denn wir sprechen als Menschen, Gott aber scheint zu schweigen. Oder antwortet Gott und wir verstehen ihn einfach nur nicht. Auch das könnte so sein. Wenn wir das Gebet als Gespräch akzeptieren, muss als nächstes gefragt werden, wann denn aus gesprochenen Worten überhaupt ein Gebet wird. Wenn wir in der Kirche gemeinsam aufstehen und Vater unser im Himmel beten, nennen wir das ein Gebet, das ist uns allen klar. Aber beten dann alle gleich? Sind nicht manche aufmerksamer, andere gedankenloser? Gibt es also ein richtigeres und ein falscheres Beten? Wann ist mein Vaterunser sozusagen gültig? Ist noch gar nicht so lange her. Da hat man Liturgie immer unter dem Signum der Gültigkeit betrachtet und Gebet unter dem Signum der Gültigkeit. Bis hin zur Frage, wer darf denn überhaupt was beten? Gute alte österreichische Frage, darf man das überhaupt? Und wenn nur einer aus der Versammlung spricht, üblicherweise der Priester, aber manchmal auch jemand anderer, für alle nämlich, etwa beim Hochgebet, ist das auch ein Gebet aller oder ist das nur eine Art Lehrveranstaltung, wo uns jemand etwas erklärt? Und kann die eine für die andere beten? Kann ich im Gebet für andere eintreten? Kann jemand mein Gebet übernehmen oder das Gebet eines anderen? Oder kann ich das Gebet eines anderen übernehmen? Und sind das überhaupt meine Worte, wenn ich ein vorformuliertes Gebet spreche? Eine einfachere Form ist sicher das sogenannte Stoßgebet. Aber wann wird aus einem ausgerufenen O Gott ein Gebet? Sicher gehört es zum Beten, alleine oder in Gemeinschaft ausformulierte Texte zu sprechen oder zu singen, was noch eine ausgezeichnete Form des Sprechens wäre. Aber Gebet verlangt eindeutig mehr. Es verlangt meine Beteiligung, ganz und gar. Nur wenn ich existenziell drin bin, bete ich wirklich. Beten hat es nämlich mit meinem Leben zu tun. Eine schöne Formulierung lautet, beten heißt in der Gegenwart Gottes leben. Das gilt für ein gelungenes Gebet, aber auch für jedes Gebet, das irgendwo noch am Weg ist, zu gelingen. Sicher ist nicht jedes Gebet perfekt, aber es hat jedes Gebet die Chance und verdient diese Chance zu haben. Eines, das am Weg ist, hat eben noch nicht alle Merkmale einer idealen Form. Gebet ist ein Lebensvollzug und so wie das Leben nicht immer gelingt, gelingt auch das Beten nicht immer. Trotzdem leben wir und bemühen uns mit dem bisschen, das wir zusammenbringen, auf das Ziel unseres Lebens zuzugehen. Gebet ist ein Lebensvollzug und das zeigt sich auch, wenn man Beten anthropologisch untersucht. Alle Religionen kennen irgendwelche Formen von Gebet. Es ist nämlich ein unmittelbares Bedürfnis von Menschen, sich dialogisch dem ganz anderen zuzuwenden und dem ganz anderen so im eigenen Leben Raum zu geben. Wer nicht beten kann, dem fehlt etwas Entscheidendes für sein Leben. Zumindest denken wir das von unserer Glaubenserfahrung her, dass das so ist. Ein gläubiges Leben und damit auch ein christliches verlangt das Gebet als Ausdruck des Glaubens. Und so wichtig jede andere Realisierung des Glaubens auch ist, das gute Handeln, das gute Leben, das Bewusstsein, von Gott getragen zu sein, all das kann das Gebet nicht ersetzen, wie es auch umgekehrt nicht durch Gebet ersetzt werden kann. Also, beten scheint doch etwas Dialogisches zu sein, das aber ganz tief im Menschenleben verwurzelt ist. Der christliche Glaube ist die Zuwendung zu Gott, dem Dreifaltigen. Die Taufe erfolgt auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Glaube ist immer ein Glaube an den Vater, an den Sohn, an den Heiligen Geist, wie es in den Bekenntnissen gesagt wird. Und umgekehrt ist das Bekenntnis zu Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist nicht einfach nur etwas Ausgesprochenes, sondern ist selbst schon von einem Interesse an der Erlösung getragen. In dem Moment, wo ich den Glauben an den Dreifaltigen ausspreche, stecke ich schon in gewisser Weise drinnen und habe mich vom Glauben ergreifen lassen. Jesus verkündet Gott als seinen Vater, damit wir alle Gott unseren Vater nennen können. Oder, wie es so schön heißt, damit wir durch unser Leben und Handeln Söhne des Vaters im Himmel werden, wie es bei Matthäus in der Bergpredigt gesagt wird. Der Sohn ist gekommen, damit wir Söhne werden. Glaube ist nicht einfach nur ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Sätzen, von einer Zustimmung zu etwas Ausgesprochenem. Vielmehr hat Glaube immer etwas mit Beziehung zu tun. Es heißt ja zuerst, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Es gibt eine Beziehung zwischen uns. Und erst wenn ich dir glaube, kann ich dir etwas glauben. Etwas zu glauben setzt immer jemanden voraus, der mir das sagt. Jemanden, dem ich vertraue. Erst dann ist ein Sachglaube möglich. Wenn ich aber an jemanden glaube, ist damit noch einmal mehr ausgesagt. Das heißt nämlich, ich vertraue dir ganz und gar, ich vertraue mich dir an. Und wenn Sie das Glaubensbekenntnis anschauen, von seinem Originaltext her, steht dort dreimal an. Ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Gott, den Sohn, ich glaube an Gott, den Heiligen Geist. An Gott glauben wir. Alles andere glauben wir deshalb, weil es mit Gott in Verbindung steht. Wir glauben die Kirche, weil sie durch den Heiligen Geist gegründet ist. Wir glauben die Schöpfung, weil sie von Gott, dem Vater, erschaffen ist durch den Sohn im Geist. Aber ich glaube nur an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn, an Gott, den Heiligen Geist. Und dieser Glaube ist eine personale Zuwendung. Etwas, das sich in meinem Leben realisiert. Eine personale Zuwendung, die übrigens verlangt, dass Gott sich zuerst mir zuwendet. Wann immer ich sage, ich glaube an Gott, hoffe ich, dass Gott gleichzeitig sagt, ich glaube an dich. Denn sonst hat mein Bekenntnis wenig Sinn. Mein Glaube beginnt nämlich nicht bei mir, er beginnt bei Gott. Er beginnt bei Gott, der mich in seinen Glauben gerufen hat. Und damit sind wir schon dabei, dass Beziehung immer Kommunikation braucht. Beziehung kann ohne Kommunikation nicht gelingen. Menschen, die nicht miteinander leben, können kaum miteinander reden, können kaum miteinander leben. Und so ist es das natürliche Bedürfnis von Menschen zu beten und so etwas wie ein Ausdruck eines zutiefst menschlichen Bewusstseins davon, dass ich in einem anderen, nämlich letztlich in Gott, meinen Grund habe und mich diesem Grund zuwenden möchte. Die Zuwendung zum Gott meines Lebens verlangt, dass ich mit Gott in Beziehung, in Kommunikation trete, also bete. So viel einmal zu einer kleinen Einführung, philosophisch anthropologischer Art, die uns jetzt zu den zwei eigentlich theologischen Abschnitten des Vortrags führt. Wobei der erste versucht einmal von der Bibel her zu fragen, wo stellen wir uns hin, wenn wir beten? Wo stellen wir uns hin, wenn wir Christen sind? Dann stellen wir uns in die Nachfolge Jesu Christi, also fragen wir, wie Jesus Christus betet. Und versuchen das Beten Jesu zu verstehen. Nach der Heiligen Schrift, die Heilige Schrift ist ein Buch des Gebetes. Ganz und gar ein von vorne bis hinten durchgebetetes Buch. Ich lasse jetzt das Alte Testament weg, nicht weil ich es nicht lieben würde, sondern weil ich mich auf das Beten Jesu konzentrieren möchte, damit wir eine gewisse Ahnung für die Voraussetzungen der Trinitätstheologie bekommen. Das heißt, wir schauen vor allem die Evangelien an. Und dann fragen wir, wie zeigt sich im liturgischen Beten die dreifaltige Struktur? Das ist eh mehr als genug Programm für das bisschen Zeit, das uns noch bleibt. Gut. Die Schrift ist ein Buch des Gebetes. Sie ist selbst Wort Gottes und Gebetsantwort des Volkes auf dieses Wort. Sie ist also ein großes Gebet, eine große Danksagung, eine Beracha oder eine Eulogie, wie man so schön sagen könnte. Lob, Klage und Bitte. Jesus wird von den Jüngern immer wieder als einer erlebt, der betet. Das ist besonders im Lukas-Evangelium immer wieder vermerkt. Darauf hat das Lukas-Evangelium eine besondere Aufmerksamkeit gerichtet. Während der Taufe durch Johannes betet Jesus. Und auf sein Gebet hin kommt die Stimme aus dem Himmel, die in Dialog mit ihm tritt. Ich lese die Stelle einmal vor. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen, und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Bei allen Schilderungen der Taufe Jesu spricht die Stimme zu Jesus. Wir wissen gar nicht, ob die Umstehenden das auch so gehört haben. Es ist immer Jesus da angesprochen. Du bist mein geliebter Sohn. Lukas zeichnet das in eine Gebetsbewegung hinein. Er sagt, Jesus betet, und dann hören wir auf einmal die Antwort. Jesus wendet sich dem Vater zu, und der Vater spricht zu ihm und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Nicht umsonst ist diese Stelle zu einer der zentralen für die Entwicklung der Trinitätstheologie geworden, aber auch zu einer der wenigen Stellen, die als Vorbilder für Dreifaltigkeitsbilder dienen, die ich hier auch schon mal gezeigt habe. Das Gebet als Dialog zwischen Vater und Sohn. Der Sohn betet, wir wissen nicht was, der Vater antwortet. Das Wort des Vaters richtet sich nicht an die Umstehenden, sondern an Jesus. Jesu Gebet als Urbild unseres Betens ist hier als Dialog gezeichnet. Vor allen wichtigen Momenten im Wirken Jesus sehen die Jünger ihn beten. Aus dem Gebet Jesu erwächst dann die Frage, für wen halten mich die Leute? Die Leute halten Jesus für alles Mögliche, und dann sagt er, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Das ist die Frage, die uns umtreiben muss. Das ist die Frage des Christen schlechthin. Unser ganzer christlicher Glaube ist genau auf diese Frage ausgerichtet. Für wen halten wir Jesus? Die Antwort der Jünger, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber diese Frage ist zentral, die muss ich mir in meinem Leben als Christ immer wieder stellen. Ein andermal nimmt er die drei Jünger mit auf einen Berg, um zu beten. Und dort erfahren sie die Verklärung. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes. Und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen im strahlenden Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. hier wieder nach Lukas. Auch hier eröffnet sich durch das Gebet Jesu ein Dialog. Jesus redet mit Gott und wird dadurch von der Kabod Yahweh, von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt. Er taucht in die Gebetsgemeinschaft Israels ein, indem er Gemeinschaft mit den beiden exemplarischen Vertretern des alten Bundes hat, mit Mose, der für das Gesetz steht, und Elia, der für die Propheten steht. Das sind die beiden Vertreter des Alten Testaments, die hier sind. Bei Lukas eine Folge des Gebetes Jesu. Und ein andermal, nachdem sie Jesus beten gesehen haben, fragen sie: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Und auf das hinauf lehrt Jesus sie das Vaterunser. Darüber werden wir dann noch sprechen. Lehre uns beten. Wie geht das, beten? Das ist immer wieder eine Frage. Wie geht das, beten? Kann ich das überhaupt? Gelingt das? Die Passion Jesu erscheint uns oft als eine einzige und unausweichliche Katastrophe. Alles geht schief. So sehen es auch die Jünger. Darum gehen sie ja, weil jetzt ist es vorbei. Der, von dem sie alles erwartet haben, hat nichts Besseres zu tun, als am Kreuz zu sterben. Gehen wir und lassen uns zerstreuen. Die Schriften des Neuen Testaments zeichnen aber ein anderes Bild. Sie zeichnen den Tod Jesu bei aller Schrecklichkeit und Dramatik als Teil eines größeren Heilsplans, den Gott mit uns hat. Und deshalb geht das Kreuz nicht nur Jesus an, sondern ist Handeln Gottes. Das zeigt sich auch daran, dass Jesus von Anfang an die Passion im Gebet durchträgt. Am Vorabend des Leidens überliefert Johannes ein langes Gebet, das als das hohe priesterliche Gebet Jesu bezeichnet wird, in dem das in ganzer theologischer Dichte ausgesprochen wird. Mit Rückblick auf den Johannesprolog ist klar, was gemeint ist, wenn Jesus jetzt in dieser Stunde, auf die es ankommt, sagt: Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Nach der Bitte um die Verherrlichung, die Verherrlichung am Kreuz ist, betet Jesu für die Jünger um Einheit und um Sendung in die Welt. Einheit miteinander und darum, dass sie ihre Sendung in die Welt sehen und dass sie ihre Sendung in die Welt erfüllen können. Das setzt die Parakletsprüche voraus, die gerade vorher standen. Der Beistand, der Geist, den der Vater senden wird, er wird euch alles lehren. Das Werk des Kreuzes, dargestellt als Werk des dreieinigen Gottes. Und auf einmal erscheint die Verbindung des Kreuzzeichens mit der Anrufung des Dreifaltigen ganz logisch. Jesus betet am Ölberg im Garten von Gethsemane. Der Einfachheit halber stütze ich mich hier auch nur auf die Fassung des Lukas. Da könnte man unendliche exegetische Untersuchungen anstellen, wer was, wo, wann sagt und nicht sagt. Das überlasse ich den Fachleuten. Ich bin ja kein Exeget, sondern Systematiker. Lukas zeigt das Gebet als eine Gewohnheit Jesu. Also es klingt immer so, er geht wieder mal beten. Nicht? Alle merken, es brodelt was. Was macht Jesus? Er geht beten. Okay. Dann gehen halt drei wieder mit. Oder es gehen eigentlich alle mit. Er nimmt die Jünger nicht aktiv mit, wie sie bei Markus und Matthäus heißt, sondern sie gehen einfach mit. Wir wissen auch nicht, ob drei mitgehen oder alle. Sie sind einfach dabei. Sie schauen, was passiert. Und dieses Gebet, das eine Gewohnheit Jesus ist, gewinnt plötzlich besondere Dramatik. Sie folgen ihm und er fordert sie auf, dass sie für sich selbst beten sollen, damit sie nicht in Versuchung geraten. Und dann geht er selbst beten, kniet hin. Bei Markus und Matthäus wirft er sich auf die Erde und betet dreimal mit den gleichen Worten. Das ist also noch von der Dramatik her noch viel deutlicher gezeichnet. Bei Lukas haben wir es so ein bisschen harmonisiert. Nicht? Wenn wir der Einheitsübersetzung vorwerfen, dass er etwas harmonisierend ist, das merken wir in der Bibel schon, wenn Lukas diese Szene harmonisiert. Jesus kniet dort so, gerade dass es nicht einen Betschemel gibt. Aber es ist ein Gebet. Und er betet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Die Bitte, dein Wille geschehe, ist uns aus dem Vater unser geläufig. Findet sich allerdings in der Lukas-Fassung nicht, sondern nur bei Matthäus. Lukas hat dein Wille geschehe dafür an dieser Stelle etwas deutlicher und konkreter, damit wir wissen, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist, dass Jesus ans Kreuz geht. Der Gang zum Kreuz ist schwer, aber notwendig. Das Kreuz ist nicht die Wahl Jesu, aber das Kreuz entspricht der Logik der Erlösung. Es gehört zur Erlösung dazu, den schweren Weg zu wählen. Jesus bittet um Schonung, er fleht, er klagt, ganz in der Tradition der Beter des Alten Testamentes. Da muss das Gebet nicht immer distanziert und freundlich und höflich und zurückhaltend sein, am besten mit einem Stempel und einer Marke drauf, nur ja nicht zu emotional. Nein, sondern das nimmt das ganze Menschsein mit auf. Er klagt, der Schweiß tropft zur Erde, der wie Blut aussieht, hier im Gebet. Die Ausweglosigkeit des Gebetes ist den Lesern klar, weil die Dramatik schon deutlich zu spüren ist. Das Gebet wird direkt in die Verhaftung münden. Und die Jünger schlafen ein, denn sie können die Situation nicht ertragen. Und sie sind wie kleine Kinder, die im Ernstfall, wenn es nicht mehr erträglich ist, einschlafen. Was im Moment ein ganz guter Schutz ist, auf Dauer natürlich nicht und vor allem nicht für Erwachsene. Gethsemane. Und Jesus betet am Kreuz. Die Evangelien überliefern 3 verschiedene Gebete unter den vielen Worten, die sie überliefern. Jedes Gebet hat eine eigene Bedeutung. Während er den Vater im Garten von Gethsemane um Schonung bittet, ruft er jetzt den Vater in unterschiedlicher Weise an. Das erste Gebet ist eine Bitte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Findet sich nur bei Lukas. Jesus betet für die Peiniger, die jetzt gewissermaßen als das Werkzeug der Erlösung dargestellt werden. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, wen sie umbringen. Sie wissen allerdings auch nicht, dass sie damit das Heil in die Welt bringen. Mit dem 22. Psalm, einem Klagelied, bringt Jesus nochmals das eigene Leid ins Wort. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, Lema Sabachthani, kennen Sie alles vom Palmsonntag. Ne? Zitat aus Psalm 22, Vers 2, findet sich bei Markus und Matthäus. Jesus, der Sohn Gottes, wie der Hauptmann nachher gleich sagen wird, seht, dieser Mensch ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Jesus, der Sohn Gottes, ist von Gott verlassen. Darin ist das ganze Paradox des Kreuzes zum Ausdruck gebracht. Wie kann der Sohn Gottes von Gott verlassen sein? Was soll das, möchte man fragen. Da ist doch etwas falsch. Ja, da stimmt doch etwas nicht. Da ist doch mit Gott selbst etwas nicht in Ordnung, wenn der Sohn von Gott verlassen ist. Und so hat das Kreuz für den Sohn und den Vater Bedeutung. Sohn und Vater stehen in einem ganz eigenartigen Verhältnis zueinander, einem einzigartigen Verhältnis zueinander, aber durch das Kreuz wird dieses Verhältnis auf die Probe gestellt. Das sagt uns das Zitat dieses Psalms an dieser Stelle. Man kann alles Mögliche mutmaßen, warum Jesus diesen Psalm gesprochen hat. Ja? Aber es ist ganz klar, dass es hier eine Aussage gibt, wenn Jesus sich von Gott verlassen fühlt, wenn Jesus so betet, dann hat das eine Bedeutung für uns. Und bei Lukas ist ein anderes Wort überliefert, das den Klageruf aufnimmt, aber in einen Ruf des Vertrauens wendet. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Übrigens ein Wort, das Stephanus dann zitieren wird, in der Apostelgeschichte, vom selben Autor. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach der Zwiesprache mit Gott, dem Vater, mit seinem Gott, stirbt Jesus. Im Moment des Todes steht er mit Gott im Dialog. Das ist das Urbild des Gebetes, Dialog mit Gott. Weil Gott, wie wir jetzt aus der Perspektive der Trinitätstheologie sagen können, mit sich selbst im Dialog steht. Vater, Sohn und Geist miteinander. Gehen wir einen Schritt weiter, die Gebetsschule Jesu. Jesus mahnt ja auch uns immer wieder, dass wir beten und nicht nachlassen sollen. Sei es im wenig schmeichelhaften Gleichnis vom ungerechten Richter und der armen Witwe, wonach wir Gott mit unseren Anliegen bestürmen sollen, gleich ob wir eine Erhörung spüren oder nicht. Sprechende Tippfehler gibt es da. Und die Stelle kennen Sie. Er sagt, wenn die arme Witwe den Richter bestürmt, dann denkt sie, das funktioniert sowieso nicht und da kriegen wir sowieso nichts raus. Aber sie kommt jeden Tag wieder und sagt, verschaff mir Recht gegen meinen Schuldner. Wird er irgendwann das machen, nur damit sie Ruhe gibt? Ja? Also das Bild von Gott ist wenig schweichelhaft und das Bild der Menschen vielleicht auch. Aber dann gibt es auch die Mahnung, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Die Beispiele, die hier stehen, führen uns tief in das trinitarische Geheimnis. Wie verhält sich ein schlechter Mensch als Vater? Selbst er gibt seinen Kindern ein Stück Brot, einen Fisch oder ein Ei, wenn sie danach verlangen, und keinen Skorpion, keinen Stein oder keine Schlange, wie es wörtlich heißt in der Stelle. Selbst er. Ja, wie viel mehr dann euer himmlischer Vater? Und das wichtigste Gebet ist wohl das Vaterunser, von dem wir zwei Überlieferungen haben. Ich möchte an dieser Stelle das Gebet überhaupt nicht auslegen, zumindest nicht das Ganze, sondern nur die trinitarischen Anklänge suchen. Und ich möchte auch beim Lukas-Evangelium bleiben, einfach weil wir das schon haben. Sie haben es am Blatt. Also die Jünger haben den Wunsch, nachdem sie Jesus beten gesehen haben, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Und dann heißt es, da sagt er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt. Die Kabot Yahweh wird wieder gepriesen. Der Name, welcher Name soll das sein? Das kann nur der eine Name sein, der den Mose am Berg Horeb empfangen hat. Der soll geheiligt werden, verherrlicht werden. Dein Reich komme. Das ist der eschatologische Ruf, dass die Basileia, die Herrschaft Gottes, sich verwirklicht hier auf Erden. Dann steht, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, die Bitte um das tägliche Brot. Und dann folgt die Bitte um die Erlösung, die mit einer Selbstverpflichtung verbunden ist. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns die Sünden, denn auch wir erlassen jeden, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Es ist eine Verherrlichung, ein Lobpreis. Es ist eine Bitte. Zunächst darum, dass das Reich Gottes kommt, dann eine Bitte um konkrete Dinge, um das Brot und um die Erlösung. Und es ist eine Selbstverpflichtung, sozusagen ein Angebot. Wir erlassen die Schuldiger, den Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung. Ja, hier hört es bei Lukas auf. Das mit der Versuchung ist ja ohne dies immer so ein Streitthema. Das Gebet enthält alle Elemente, die ich schon vorhin als wesentliche Elemente des Betens und als wesentliche Elemente der Trinitätstheologie genannt habe. Die Heiligung von Gottes Namen und die Erlösung als Ziel. Trinitätstheologie hat es immer mit Erlösung zu tun. Immer damit, dass wir mit dem Dreifaltigen Gemeinschaft haben und in ihm erlöst werden. All das sehen wir hier. Indem wir das Vaterunser beten, stellen wir uns gewissermaßen mit Jesus, dem Sohn, in eine Reihe, um alle Söhne zu werden. Söhne im Sohn. Ja? Männer und Frauen, alle Menschen. Alle wollen wir Christus werden. Ja, der Unterschied zwischen Kindern und Söhnen ist allerdings im Neuen Testament der, dass Söhne erwachsen sind und Kinder unmündig. Und auf das kommt es den Autoren immer wieder an zu sagen, du stehst da drinnen mit der ganzen Freiheit und allen Möglichkeiten eines vollgültigen Lebens.
Aber Kinder sind immer Kinder von einem Vater, auch wenn sie erwachsen sind.
In ihrer Sprechweise, nicht in der Sprechweise der Heiligen Schrift. Ja, wenn Sie sich dessen bewusst sind, können Sie gerne Kinder sagen. Aber für die Bibel sind Kinder immer etwas Kleines, Unmündiges. Darum muss ja Jesus die Kinder so hervorheben. Er sagt, die sind völlig unschuldig. Ja, die sind die, die der Vater liebt. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht nur ein bisschen darum zu zeigen, was möchte die Schrift sagen. Aber von der Sache haben Sie natürlich recht. Wie Johannes in den Parakletsprüchen den Heiligen Geist als Beistand nennt, so hebt Paulus das Wirken des Geistes hervor für unser Gebet. Alleine kann uns kein Gebet gelingen. Das ist für unsere kleine menschliche Kraft zu viel. Aber wir haben die von Gott zugesagte Hilfe, die auch alle spüren, die für den Glauben sensibel sind, nämlich den Geist Gottes, den Gott allen schenkt, die darum bitten. Der Geist eröffnet uns das Leben im Geist Jesu. Ein Leben, das nicht in der Selbstbezogenheit verbleibt. Und der Geist ermöglicht auch ein rechtes Beten, dass wir nicht mehr wir selbst beten, sondern eigentlich der Geist in uns, wie es bei Paulus heißt. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein, mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. So viel mal als Stichworte zur Gebetsschule Jesus könnte man noch viel weiter ausführen. Aber ich möchte ja eigentlich zum dritten Teil kommen, Trinität in der Liturgie. All das, was ich jetzt gesagt habe, können Sie auch in der Liturgie-Konstitution Sacrosanctum Concilium nachlesen. Es gibt auch Momente, wo das Leben als systematischer Theologe einfach ist. Wenn man nämlich ein paar Texte kennt, dann kann man meistens die Ideen, die man hat, in vielen, vielen Orten finden. Kann man dann sagen, das passt ganz gut. Ich habe hier eine Stelle aus dem zweiten Artikel. Der zweite Artikel ist der grundlegende Artikel, der sagt uns, was Liturgie überhaupt ist. Und da steht dann drinnen, dabei baut die Liturgie täglich die, welche drinnen sind, zum heiligen Tempel im Herrn auf, zur Wohnung Gottes im Geist bis zum Maß des Vollalters Christi. Da ist eben das Erwachsensein drin. Und zugleich stärkt sie wunderbar deren Kräfte, damit sie Christus verkünden. Die Liturgie baut alle, die daran teilnehmen, zum Tempel im Herrn auf, zur Wohnung Gottes im Geist, bis zum Maß des Vollalters Christi. Gott, Herr, Geist, Christus, alles da. Und im Artikel 6 ist dann trinitarisch die Heilsgeschichte erzählt. Wie Christus vom Vater gesandt ist, so hat er selbst die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel gesandt, nicht nur das Evangelium aller Kreatur zu verkünden, Die Botschaft, dass der Sohn Gottes uns durch seinen Tod und seine Auferstehung der Macht des Satans entrissen und in das Reich des Vaters versetzt hat, sondern auch das von ihnen verkündete Heilswerk zu vollziehen durch Opfer und Sakrament, um die das ganze liturgische Leben kreist. Und so werden die Menschen durch die Taufe in das Pascha-Mysterium Christi eingefügt. Christus ist vom Vater gesandt, er selbst hat die Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt und gesandt, oder der Vater hat sie mit dem Geist erfüllt und gesandt, steht nicht hier, das kann man sich aussuchen, zur Verkündigung. Und was sollen sie verkünden? Dass der Sohn Gottes durch seinen Tod und seine Auferstehung uns erlöst hat und in das Reich des Vaters geführt. Und so nehmen wir im Geist am Pascha-Mysterium teil, ganz und gar trinitarisch überlegt, trinitarisch aber von der Erlösung her. Wer an der Liturgie teilnimmt, ist schon erlöst, hat schon an der Erlösung Anteil. Etwa durch die Taufe. Die Taufe markiert die innere Erneuerung, markiert den Neubeginn des Lebens. Umkehr zu Christus hin. Christus wird von Neugetauften wie ein Gewand übergezogen. Das ganze Leben ist jetzt im Zeichen Christi. Sie bewirkt die Vergebung der Sünden, die notwendig ist für den Neuanfang. Und schließlich gliedert sie die Getauften in die Kirche ein. Kurz vor der Taufe werden Lobpreis und Anrufung über dem Wasser gebetet oder gesungen. Früher hat man das kurz einfach Taufwasserweihe genannt. Kurz und missverständlich. Weil es nicht darum geht, gewöhnliches Wasser in tauffähiges zu verwandeln. Nein, Wasser ist an sich schon tauffähig. Ja, die Taufe ist auch dann eine Taufe, wenn kein Lobpreis drüber gesprochen wurde. Es geht vielmehr darum, Gottes Wohltaten angesichts des Wassers zu preisen, Gott dafür zu danken und für die Taufkandidaten zu bitten. Ganz genau in gleicher Weise, wie es beim Hochgebet in der Eucharistie geschieht. Dort wird genau dasselbe gemacht. Es wird Gott gepriesen, es wird Gott gedankt für das Gute, das er getan hat, und es wird gebeten, dass er es auch wieder tut. Das ist Lobpreis und Anrufung. Und dann wird der Glaube ins Wort gebracht, indem die Kandidaten gefragt werden. Drei Fragen. Glaubst du an Gott den Vater? Glaubst du an Gott den Sohn? Glaubst du an Gott den Heiligen Geist? Genau das Bekenntnis, das wir als apostolisches Bekenntnis sprechen, ist unser westliches Taufbekenntnis, ist in Frageform gedreht und wird gefragt. Dreimal. Und die Taufe selbst hat getreu dem Matthäusevangelium die Formel: Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe nimmt einen Menschen in die Gemeinschaft des Dreifaltigen mit hinein. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Das Stundengebet der Kirche. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu schnell, aber ich möchte gerne noch zur Eucharistie kommen. Und ich bin, glaube ich, schon am Überziehen. Wenn es dann zu viel ist, müssen Sie es sagen. Das Stundengebet ist das Gebet der Kirche schlechthin. Damit heiligen wir den Tagesablauf, den Morgen, den Mittag, den Abend, die Nacht. Zumindest Laudes und Vesper sollten auch den Gläubigen zugänglich sein, hat das Konzil sich gewünscht. Und es wird durchaus die Situation da auch immer besser. Viele Menschen beten heute Stundengebet. Und mein Freund, der Buchhändler, sagt mir immer, es kommen so viele und kaufen bei ihm Stundengebetsbücher. Nämlich nicht die kleinen, sondern die großen geben viel Geld dafür aus. Und man vermutet, dass sie nicht nur kaufen, damit die Blumen besser stehen, sondern dass sie sie auch wirklich verwenden. Im Mittelpunkt steht dabei das Psalmengebet. Aber warum beten wir als Christen Psalmen? Deshalb, weil Christus selbst die Psalmen betet. Wenn ich einen Psalm bete, spricht immer Christus mit mir. Christus, der sozusagen das Vorbild unseres Gebetes ist. Daneben gibt es gedichtete theologische Gesänge, sogenannte Hymnen, die zum Teil sehr alt sind. Ein Hymnus, der zu den ganz Alten gehört, der steht hier, O Lux Beata Trinitas. Ich habe da die Übersetzung aus dem Stundenbuch draufgenommen, Dreifaltigkeit, Dreieiniger Gott, du Licht, voll Gut und Seligkeit, Nun, da der Sonnenball versinkt, geh du in unserem Herzen auf. Hymnus für den Sonntag, der auch am Dreifaltigkeitsfest verwendet werden soll, aber eigentlich an jedem Sonntag. Die erste Strophe beginnt schon mit der Dreifaltigkeit und die letzte ist eine Doxologie, ein abschließender Lobpreis, wie er in jedem Hymnus zu finden ist. Eine Doxologie, ein Lobpreis des Dreifaltigen. Du ewiger Vater, du Gott Sohn, du beider Odem Heiliger Geist, erhöre gütig unser Flehen, allmächtige Dreifaltigkeit. Amen. Das gehört zum ältesten Gebetsschatz überhaupt, den wir außer der Bibel selbst haben. Der große, berühmte Hymnendichter ist Ambrosius von Mailand und dieser dürfte auf ihn zurückgehen. Was wir übrigens daher wissen, dass Augustinus den lang und breit in den Confessiones zitiert. Und ein solcher Lobpreis, wie hier in der letzten Strophe, wird am Ende jedes Psalmes gebetet. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen, Sie kennen das. Das fasst noch einmal alles, was Sie gebetet haben, trinitarisch zusammen. Nun, ich möchte aber vor allem mit Ihnen ein bisschen über die Eucharistie sprechen. Das heißt immer, in der Eucharistie beten wir ja vor allem zu Christus, das Trinitarische spielt keine Rolle. Na, wenn wir mit dem Kreuzzeichen anfangen, ist es schon da. Und dann gibt es normalerweise den Gruß, der Herr sei mit euch, aber da stehen schon einige Grußformeln im Messbuch, die im Übrigen aus den Paulusbriefen genommen oder zumindest dort angelehnt sind. Und da steht, die Gnade Jesu Christi des Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 2 Korinther 13, 13. Ja, das ist nicht nachgedichtet, das steht bei Paulus. Trinitarische Gestalt schon in der Grußform. Das Kyrie richtet sich dann an Christus, nicht an die Dreifaltigkeit, auch wenn es dreimal gesprochen wird. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, ist immer Christus gemeint. Aber dann das Gloria. Das Gloria ist ein großes trinitarisches Gebet. Wir rufen Gott den Vater an, den Ursprung von allem Guten, der uns den Frieden schenken möge. Wir rufen Christus an, das Lamm Gottes, der uns das Heil schenken möge. Und wir bitten ihn, dass das Heil uns im Heiligen Geist gibt. Wir haben eine wunderbare Kirchenliedtradition im deutschen Sprachraum, die auf Martin Luther großteils zurückgeht. Die hat aber dazu geführt, dass wir gerne bei jeder Gelegenheit Kirchenlieder singen und in den meisten Kirchen wird das Gloria durch irgendein Loblied ersetzt oder durch irgendein Gloria, das meist für die ersten zwei, drei Zeilen variiert, wie etwa die wunderschönen Gloria-Gesänge aus der Schubert-Messe oder aus der Heiden-Messe. Die sind zwar sehr schön und eine sehr gute Begleitung zur Messe, aber eigentlich eignen sie sich nicht als Gloria. Weil dieser Gedanke, dass wir den dreifaltigen Gott preisen und das Lamm, das Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, spielt dann überhaupt keine Rolle. Martin Luther hat ein Gloria-Lied gedichtet, das dann komponiert wurde. Allein Gott in der Höhe sei er. Das hat drei Strophen. Hat nur einen Sinn, wenn man alle drei Strophen singt. Aber dort wäre das ganze Gloria drinnen. Ähnlich wie die Psalmen hat auch jedes Hochgebet einen dreifaltigen Dreifaltigkeitsdoxologie am Schluss. Jedes Tagesgebet. Das Tagesgebet richtet sich normalerweise an den Vater. Und dann beten wir am Schluss, darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wenn der Sohn am Ende genannt wird, heißt es nur, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Wir beten also zum Vater durch den Sohn im Geist. Das ist die Gebetsbewegung, die wir einnehmen in der Liturgie. Wir beten immer durch Christus zum Vater im Geist. Es gibt nur ganz wenige Tagesgebete, die sich an den Sohn richten. Das von Leichnams Gebet ist die überhaupt die große Ausnahme. Das war das allererste. Das ist erst im 13. Jahrhundert von Thomas von Aquin gedichtet worden. Während die anderen Tagesgebete, die wir haben, in die Antike zurückgehen, 4., 5., 6., 7. Jahrhundert, dann sind wesentlich älter. Das sind wunderbare, kunstvolle Gebete, versteht das Latein kein Mensch, die Übersetzung ist albtraumartig, wie wir wissen, seit wir den Versuch gestartet haben, das Messbuch neu zu übersetzen. aber sie sind von einer unglaublichen Dichte. Ein einziger Satz, der immer etwas zusammenfasst, was wir Gott sagen, dass er getan hat, und dann danken wir dafür und bitten um etwas. Wir bitten immer den Vater durch den Sohn im Geist. Die übrigen Feinheiten lasse ich aus und gehe noch zum Hochgebet über. Ich habe hier das zweite Hochgebet, das der Traditio Apostolica des Hippolyt von Rom, 2. bis 3. Jahrhundert, nachgebildet ist oder eigentlich großen Teil wörtlich zitiert und nur manche Dinge noch ergänzt. Sie kennen den Anfangsdialog, der Herr sei mit euch, erhebet die Herzen, lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir nähern uns immer mehr einer jüdischen Beracha an damit. Und so soll es sein, einer jüdischen Danksagung. Und dann gibt es hier eine Präfation, die zum Hochgebet gehört. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, ihm und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, Vater, durch Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen, ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Zuerst Schöpfung, dann Erlösung. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu werben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holz des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Und deshalb preisen wir dich mit dem dreimal heilig, das aus dem Buch Jesaja stammt und ein himmlischer Gesang ist, weshalb wir es mit den Engeln und Heiligen singen. Ja, und dann gibt es da einen kleinen Druckfehler. Ja, du bist heilig, müsste in der nächsten Zeile stehen. Da geht nämlich der Kanon, also das Hochgebet, weiter. Hosanna in der Höhe, dann gehört er an der Absatz nennen. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Wir reden noch einmal von der Schöpfung. Dann, darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab. Dazu breitet der Priester die Hand über die Gaben aus. Das heißt Epiklese, und das ist eine epikletische Geste, wenn die Hände ausgebreitet werden. Das ist immer eine Herabrufung des Geistes. Gibt es auch bei der Weihe, gibt es beim Segensgebet und eben an dieser Stelle. Die Syrer machen das sehr schön. Wenn er vom Geist spricht, dann beginnt er mit den Händen zu wackeln, damit man sieht, dass hier auch wirklich Wind ist, ja? Dass das nicht so, nicht so still und unauffällig geschieht. Ja? Dazu werden dann Zimbeln geschlagen. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir reden Gott Vater an, ja? Bitten um den Geist, das Einzige, was man vom Geist erbitten kann, nämlich, dass er kommt, und reden von Christus. Dann werden die Worte zu Brot und Wein gesprochen, wie Jesus sie beim Abendmahl gesprochen hat. Dann bekennen wir unseren Glauben, Geheimnis des Glaubens, das ist unsere Akklamation. Wir erfahren es und bekennen daraufhin unseren Glauben. Und dann geht es weiter. Diese Erzählung von der Wandlung nennt man Anamnese. Es wird erzählt, was geschieht. Und sie mündet jetzt in die nächste Epiklese, in die nächste Bitte um die Geistsendung. Das Konzil hat verlangt, dass man diese Geistelemente stärker hereinnimmt, zunächst mal aus einem ökumenischen Interesse, weil das in der ostkirchlichen Liturgie so eine große Rolle spielt. Und jetzt, zuerst haben wir gesagt, wir bitten, dass der Geist kommt und die Gaben wandelt, und jetzt bitten wir, dass der Geist kommt und uns wandelt. Lass uns einst werden durch den Heiligen Geist. Ja? Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Dann folgen die Bitten für die Kirche auf der ganzen Erde, für die Einheit. Einheit, das große Thema. Schließlich bis hin zur eschatologischen Einheit. Wir bitten um die Einheit mit denen, die schon verstorben sind. Wie der dreifaltige Gott Einheit ist, die Einheit von Vater, Sohn und Geist, so bitten wir um die Einheit durch das Wirken Gottes in der Kirche und in der Welt. Und dann mündet das Hochgebet in die Doxologie, die alles noch einmal trinitarisch fasst. Das heißt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Nicht mit dem Amen macht sich die Gemeinde das zu eigen. Die ganze Eucharistiefeier ist ein Dank an den Vater für das, was er durch den Sohn im Heiligen Geist tut. Und diesen Dank bringen wir durch Christus im Geist dar. Eine Beracha ist immer dialogisch. Gott segnet uns und wir danken ihm. Wir segnen ihn dafür, dass er uns segnet. Er gibt uns etwas durch Christus im Geist und wir preisen ihn durch Christus im Geist. So kommt also der Dialog hier zustande. Und so nimmt die Eucharistie schon vorweg, was wir als Ziel des christlichen Lebens glauben und erhoffen, nämlich die Gemeinschaft, das ewige Leben mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Rede vom Dreifaltigkeitssonntag erspare ich Ihnen und mir jetzt. Dreifaltigkeit findet sich in vielen Kirchen an zentraler Stelle dargestellt. In unseren alten Barockkirchen üblicherweise über dem Hochaltar in der neuen barocken Form, wie wir sie auch auf der Pestsäule sehen. Der Vater sitzt auf einer Seite mit der Weltkugel, der Sohn auf der anderen Seite mit dem Kreuz als Siegeszeichen und dazwischen den Heiligen Geist. Die ältere Form, den sogenannten Gnadenstuhl, den gibt es bei uns in Wien eher selten. Nicht? Der Vater sitzt am Thron und bietet uns Christus im Kreuz dar und der Geist ist darüber in Gestalt der Taube. Selbstverständlich ist die Liturgie von der Verehrung des Dreifaltig durchdrungen, so sehr, dass es uns kaum noch bewusst ist. Aber eine kleine innere Reform des Glaubens kann uns das bewusst machen.